Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Stichmann.
Ein junger Mann oder auch eine junge Frau nehmen einen Benzinkanister zur Hand, schütten sich das Zeug über den Kopf und setzen den eigenen Körper in Brand. Selbstverbrennung. Aus Wut, Verzweiflung oder aus Protest. Was treibt einen Menschen so weit, sich selbst anzuzünden? Ein Beispiel aus unserer Zeit heute ist Tunesien. Ja, da hat der arabische Frühling begonnen, nachdem sich ein junger Mann angezündet hatte. Aber seitdem haben sich im ganzen Land wohl über 200 Menschen in der Öffentlichkeit selbst verbrannt. Anfang des Jahres zum Beispiel erst eine Mutter von 5 Kindern, weil sie ihre insgesamt 50 Euro Sozialhilfe nicht bewilligt bekommen hat. Vor 50 Jahren haben wir sowas aber auch noch unmittelbar vor unserer eigenen Haustür in Europa beobachten müssen, bei unseren Nachbarn in Prag, in Tschechien. 1968 rollen da russische, polnische und ungarische Panzer ein, machen das platt, was man den Prager Frühling nennt, und aus Protest zündet sich einige Wochen später ein junger Tscheche namens Jan Palach selber an und stirbt an den Verbrennungen. Was war der Prager Frühling und wie wurde er niedergeschlagen? Eine Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi Matthias.
Hi, grüß dich.
Lass uns mit den Basics anfangen, bevor hier nämlich überhaupt irgendein Panzer rollt. Erklär uns doch mal bitte, was war das eigentlich, dieser Prager Frühling?
Naja, also Frühling ist natürlich das Symbol für etwas Neues, also für einen neuen Sommer, für blühende Felder, für Sonne und eben einfach ein gutes Gefühl. Und genau diese Gefühlslage sollte beschrieben werden, denn in der damaligen GSSR sahen viele Menschen endlich einen Ausweg aus der jahrelangen Wirtschaftskrise. An der Prager Akademie der Wissenschaften war unter der Führung von Ota Schick ein ökonomisches Reformprogramm entwickelt worden, das die Auflösung der Staatsbetriebe vorsah. Freie Gewerkschaften, wirtschaftliche Zusammenarbeit mit westlichen Firmen und Privatbesitz an Kleinbetrieben forderte. Ota Schick empfand das nicht als Revolution, sondern als Notwendigkeit, um die GSSR aus der wirtschaftlichen Dauerkrise zu retten. Gleichzeitig fühlten sich die Slowaken von den Tschechen unterdrückt. Sie mussten Autonomierechte an ein gemeinsames tschechoslowakisches Parlament in Prag abgeben und eigene Parlamentsbeschlüsse durch die Regierung in Prag sogar absegnen lassen. 1963 wählten die Slowaken Alexander Dubček zu ihrem ersten Sekretär und der war ab dann der Gegenspieler von Antonín Novotný. Der wiederum war Tscheche und Generalsekretär der KP der Tschechoslowakei und Staatspräsident. Zwischen diesen beiden spielte sich sozusagen stellvertretend auch der Nationalitätenkonflikt innerhalb der GSSR ab.
Ja, vielleicht kann man sogar sagen, dass der Prager Frühling sowas wie eine Abrechnung war mit dem Ostblock, mit dem sozialistischen System im Ostblock und eben auch mit der Sowjetunion, die das Sagen hatte. Seit 1964 regiert von Leonid Brezhnev.
Naja, also Abrechnung ist vielleicht ein etwas zu hochgegriffenes Wort, aber natürlich war es so etwas wie ein, sagen wir mal, Gegenentwurf zum bestehenden System.
Okay.
Leonid Brezhnev war seit Oktober 1964 KPDSU-Chef und somit der mächtigste Mann im Ostblock. Mit ihm ging die Phase zu Ende, die man damals Tauwetterperiode nannte. Damit waren gesellschaftspolitische Auflockerungen und mehr Freiheiten für künstlerische oder kulturelle Aktivitäten gemeint, aber auch eine vorsichtige Annäherung an die Staaten des Westens. Brezhnev stand nicht mehr für diesen Kurs und das wurde beim Prager Frühling zum ersten Mal sehr, sehr deutlich sichtbar. Es galt, das könnte man so verkürzt sagen, was in Moskau gesprochen wurde und die übrigen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, die hatten sich daran zu halten. Deshalb dann auch am Schluss des Prager Frühlings die militärische Intervention des Warschauer Paktes.
Der Warschauer Pakt rollte dann mit seinen Panzern eben in Prag ein. Das, was da im August 1968 in Prag passierte, war ja aber auch nicht der erste militärische Eingriff dieses Warschauer Paktes in, sagen wir mal, innere Angelegenheiten eines sozialistischen Staates. Nee, das ist Jahre vorher auch schon in der DDR passiert.
Genau, und das war genauer gesagt 1953. In Moskau war damals gerade der Diktator Josef Stalin gestorben. In der Führungsriege der KPDSU, da tobte ein Nachfolgekampf und in der damaligen DDR beschloss die SED-Regierung, die Arbeitsnormen in den Staatsbetrieben zu erhöhen. Das führte zu Protesten, die sich dann im Juni 1953 blitzschnell über das ganze Land ausbreiteten und zu Forderungen nach Wiedervereinigung und freien Wahlen führten. Das ließ sich natürlich die DDR-Regierung nicht gefallen, zumal aus dem Westen verbale Unterstützung des Aufstands zu hören war, die Bild-Zeitung allen voran, weil dieser Aufstand ja sozusagen ein Beleg dafür war, dass das sozialistische Modell in der DDR gescheitert war. Mitte Juni 1953 fiel in Moskau dann die Entscheidung, diesen Aufstand der Arbeiter in der DDR militärisch niederzuschlagen. Neben den mehr als 50 Todesopfern, die während dieses Militäreinsatzes gestorben sind, wurden anschließend 7 Menschen von sowjetischen Standgerichten zum Tode verurteilt und auch hingerichtet. In den folgenden Monaten gab es so etwas wie eine Siegerjustiz, die den verängstigten Menschen im Ostblock signalisieren sollte: Seid vorsichtig, Leute. Wenn ihr auch daran denken solltet, das Regime zu stürzen, dann blüht euch das Gleiche.
Tja, und so sollte es dann ja auch passieren. Die Intervention der Truppen des Warschauer Paktes im Prager Frühling 1968. Unser Thema heute in eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Die Nacht vom 20. zum 21. August 1968. Prag. Panzer rollen durch die Straßen. Und der Prager Frühling wird niedergeschlagen. Was passierte da aber genau? Für eine Stunde History erzählt uns das Veronika von Borries.
Prag liegt noch im Schlaf, als ein Sonderflug aus Moskau auf dem Flughafen der tschechoslowakischen Hauptstadt landet. An Bord sind etwa 100 Männer einer falschen Jägereinheit in Zivil. Sie wissen, was sie tun. In kurzer Zeit haben sie den Flughafen unter Kontrolle. Jetzt landet eine Transportmaschine nach der anderen. Soldaten, Panzer, Artillerie. In Prag sichern sie die wichtigsten Gebäude, die Kasernen der Armee, das Präsidium des Zentralkomitees, das gerade noch tagt, unter ihnen Parteichef Alexander Dubček. Auch Präsident Ludwig Svoboda wird festgehalten.
Um 23.45 Uhr gab ich das Kommando: Grenze überqueren, vorwärts. Und die Division fuhr los. Die Panzer, T-55, fuhren mit einer Geschwindigkeit von 55 Kilometern pro Stunde.
Das ist Pavel Krasenko. 1968 kommandiert er eine sowjetische Panzerdivision in der DDR. Damals ist er Teil der größten Militäroperation in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Kurz vor 2 Uhr morgens gibt es erste Radiomeldungen.
Sie hören eine besondere Botschaft des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei an das Volk der CSSR. Gestern, am 20. August 1968, gegen 23 Uhr, überschritten Armeen der Sowjetunion, der DDR, Polens, Ungarns und Bulgariens die Grenzen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik.
Später wird sich herausstellen, die DDR wurde in letzter Minute von den Sowjets ausgeladen. Deutsche Invasoren in Prag, das würde zu sehr an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Militärisch leistet die Tschechoslowakei keinen Widerstand. Ihre Armee ist auf einen Einmarsch der Bruderstaaten nicht vorbereitet. Darum befiehlt der Verteidigungsminister den Einheiten, in ihren Kasernen zu bleiben. Die Regierung bittet die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren. Pavel Kasenkos Einheit fährt nach Prag. Sie soll dort Gebäude in der Innenstadt sichern. Überall, wo die sowjetischen Panzer auftauchen, werden sie mit Protest empfangen, mit Steinen beworfen. Als Kasenkos Einheit in Prag ankommt, sind die Straßen voller Menschen.
Ich habe das nicht erwartet, dass ich, wenn ich aus meinem Fahrzeug aussteige, dass sich Frauen auf mich werfen, mir das Gesicht zerkratzen, mich anschreien: Besatzer, wie konntet ihr? Ich habe das nicht erwartet und darauf hat uns niemand vorbereitet.
Wut und Verzweiflung treibt die Menschen auf die Straßen. Viele weinen, marschieren, protestieren durch die Straßen. In Prag und an anderen Orten stellen sie sich vor die Panzer, schwenken tschechoslowakische Fahnen, klettern auf die Militärfahrzeuge, diskutieren mit den Soldaten, denn sie sprechen ja praktisch alle Russisch. Die Demonstranten rufen nach ihren politischen Anführern, nach Alexander Dubček und Ludwig Svoboda, dessen Nachname sowohl auf Tschechisch als auch auf Russisch passenderweise auch Freiheit bedeutet. Ein Demonstrationszug läuft zum Gebäude des Zentralkomitees, wo Alexander Dubček und seine engsten Vertrauten festgehalten werden. Sie rufen, sie bedrängen die Panzer, dann fallen Schüsse. Mehr als 100 Menschen werden an diesem Tag ums Leben kommen, unter ihnen auch sowjetische Soldaten. Vor allem in Prag sind die Besatzer mit dem Widerstand der Bevölkerung überfordert. Statt finsterer Konterrevolutionäre stehen ihnen verzweifelte Zivilisten gegenüber. Manche Soldaten weinen vor Scham, andere schießen.
Liebe Freunde, es nähern sich Militäreinheiten. Sie schießen mit scharfer Munition.
Das ist eine Aufnahme von den letzten Minuten, die das tschechoslowakische Radio an diesem Tag sendet. Die Fenster zum Studio stehen offen, damit Menschen im ganzen Land hören können, was in Prag passiert. Vor dem Rundfunkgebäude haben sich zehntausende Menschen versammelt. Sie errichten Barrikaden, ein Panzer geht in Flammen auf. Schließlich schießen die Soldaten. Mehr als 10 Stunden nach Beginn der Invasion spielt das Radio ein letztes Mal die Nationalhymne. Und damit ist eigentlich alles vorbei. Es gibt noch tagelang Demonstrationen, Piratensender, die im ganzen Land unabhängig berichten, Protest aus der westlichen Welt. Trotzdem, 6 Tage später werden Alexander Dubček und Ludwig Svoboda die Moskauer Protokolle unterschreiben, in denen sie gezwungen werden, ihre Reformen zurückzudrehen. Damit ist klar, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz wird es nicht geben.
Der Sozialismus mit menschlichem Antlitz wird von Panzern des Warschauer Pakts niedergerollt. Veronika von Borries hat uns das eben erzählt, hier in 1 Stunde History. In Prag, da gibt es ein Theater, weltbekannt mit einem wunderbaren Namen, die Laterna Magica, die magische Laterne. Und 1968, im Jahr des Prager Frühlings, bevor Sowjettruppen mit Panzern in die Stadt einmarschieren, 1 Stunde History hier, arbeitet für die Laterna Magica ein Mann namens Bedrich Hanisch, den ich jetzt in der Sendung begrüßen darf. Hallo, Herr Hanisch.
Hallo, hallo.
Prager Frühling 1968, was hatten Sie damals für ein Gefühl in der Magengegend? Wie ging es Ihnen?
Ein Schock, Wut, weil irgendwie konnten wir uns nicht vorstellen, dass mitten in Europa plötzlich ein Land überfahren wird sozusagen mit tausend, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber es waren tausende von Panzern und 500.000 Armee. Und das alles brauchte die Sowjetunion, um eine angebliche Kontrarevolution zu unterdrücken. Also es waren Gefühle, die kann man schlecht wirklich beschreiben, aber es überwog die Wut über diese Ungeheuerlichkeit und Unrecht und so weiter und Ohnmacht in dem Moment, natürlich auch in dem Moment.
Bevor die Panzer einrollten, wie war da so Ihr Gefühl? Glaubten Sie wirklich, dass dieser Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wie es damals ja hieß, dass der vielleicht kommen kann?
Doch, ja. Heute wirkt es vielleicht naiv, aber wir haben es geglaubt und viele Leute haben es geglaubt, auch die Intellektuellen, auch die sogenannten Reformpolitiker, die dieses Reformflügel der Kommunistischen Partei repräsentierten, weil das, was davor war, war einfach Diktatur. Es war Diktatur einer Partei, die am Anfang sogar sehr brutal war. Viele, viele Leute, die im Gefängnis oder in Arbeitslager gearbeitet haben, ganz am Anfang sogar Hinrichtungen, einfach Diktatur. Und diese Diktatur hat sich totgelaufen sozusagen. Fast alle haben dann gedacht, eieiei, was passiert jetzt? Die sind wirklich völlig aus dem Ruder. Und da erschien dieses Reformflügel, angeführt von der Hauptakteur, sagen wir, war eben Alexander Dubček.
Was dachten Sie damals über den? War das für Sie eine Hoffnungsfigur?
Ja, sicher, ja. Sicher. Das war eine Hoffnungsfigur, weil er charismatisch war. Man glaubte ihm, dass, was er sagt, er auch meint und macht. Und es gab schon einige Ansätze der Verwirklichung dieser Ideen. Zum Beispiel wurde relativ bald Zensur abgeschafft. Die Zeitungen konnten plötzlich schreiben, was sie denken. Und in Kultur, was unser Metier war, in Kunst war plötzlich keine Zensur. Niemand kam, um zu sagen, sie dürfen dieses Stück spielen oder nicht, was vorher ganz normal war.
Dann aber der August, dieser Moment der Wut und der Ohnmacht, wie Sie gesagt haben, als dann die Warschauer Pakttruppen in Prag einmarschiert sind. Wo waren Sie eigentlich, als das passiert ist?
Ja, da wir in der Laterna Magica nur eigentlich zu Ende spielten und inzwischen eine eigene Gruppe namens Velvets gründeten.
Eine eigene Theatergruppe?
Ja, eine eigene schwarzes Theatergruppe gründeten, waren wir in Brünn, das war unser erstes Engagement, den ganzen August sollten wir theoretisch spielen. Ja, wir spielen bis zum 20. August. Das war die Sache. Dann am Abend des 20. haben wir komisches Donnern am Himmel gehört und haben noch Witze darüber gemacht, ob die Russen vielleicht kommen. Und das war kein Witz, das waren ihre Flugzeuge.
Heute, Herr Hanisch, leben Sie ja in Deutschland. Das heißt, Sie sind damals dann auch geflohen aus der Tschechoslowakei.
Ja, wir haben uns, nachdem wir das alles erlebten, eben in Brünn und die Unmöglichkeit der Kommunikation mit Verwandten und so weiter, das waren die ersten 3 Tage wirklich sehr, sehr schlimm. Wir waren vorher offiziell aus Prag in Las Vegas, wo wir fast 2 Jahre spielten. Und das ist natürlich verständlich, wenn man in einem westlichen Land damals war, dann schnupperte man die Freiheit. Und plötzlich war der Kontrast zwischen der Freiheit drüben und der Nichtfreiheit zu Hause zu krass. Für uns glücklicherweise kam Herr Dubček und diese ganzen Leute und mit einer Hoffnung. Und wir glaubten und hofften, es wird schön, es wird auch wirklich Freiheit hier realisieren. Dann kam dieser Schock. Und deswegen war es für uns sofort klar, nein, nein, wollen wir nicht, können wir nicht, das geht nicht. Wir können nicht in diesem Gefängnis weiterleben. Und haben versucht, Kontakte, die wir hatten, zu westlichen Managers und so, zu beleben und haben gebeten um Hilfe. Und wir haben einen Vertrag nach Paris in der Crazy Horse Salon bekommen, das nicht wirklich war. Das war einfach eine Hilfe von dem damaligen Chef. Und wir konnten ausreisen, einen Monat nach der Invasion, am 3. Oktober.
Was glauben Sie, Herr Hanisch, jetzt haben wir ja 2018, Tschechien ist schon lange ein freies Land, aber was glauben Sie, wie dieser Prager Frühling heute das Land vielleicht noch irgendwie nachhaltig verändert hat?
Ich nehme an, der Schock von damals sitzt wie in uns irgendwo im Hinterkopf in vielen, vielen Leuten in der Tschechei. Da ist so eine emotionale Barriere. Also in dieser Sensibilität, das schon. Ob in heutigem Geschehen, in heutiger Politik und so, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich glaube nur hauptsächlich das, was in einem, der das erlebt hat, immer präsent ist, das ist da und das wird eigentlich positiv, wie ein Signal. Und auch ein bisschen ein Vertrauen in die westliche Länder hat damals gelitten und das wirkt vielleicht auch bis heute, weil natürlich diese Ungeheuerlichkeit, die man vor Augen hatte, wurde von westlicher Seite nur kommentiert. Im Prinzip, ja, wir hofften damals, dass der Westen irgendwie stärker reagiert. Natürlich weiß ich heute, es ging nicht, aber wir hofften, dass Westeuropa und Amerika irgendwie deutlicher reagiert. Naja. Also diese 2 Aspekte, denke ich, das war die Wirkung, die existiert, ja.
Bedřich Hanisch, 1968 hat er den Prager Frühling miterlebt und uns davon erzählt hier in eine Stunde History. Herr Hanisch, vielen Dank.
Bitte, ich danke auch.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Es gab ja nicht nur den Prager Frühling, eine Stunde History, sondern auch die Proteste in der DDR 1953, Proteste in Polen 1956 und auch 56 der Ungarnaufstand. Dann 1968 die Märzunruhen wieder in Warschau und eben auch der erwähnte Prager Frühling. Matthias, haben denn all diese vielen Aufstände und Unruhen im Ostblock in den Reihen der sozialistischen Bruderstaaten, wie es dann immer so schön hieß, nicht mal irgendwie ein Umdenken in Moskau hervorgerufen? Ist man nicht irgendwie mal zugegangen auf die Menschen?
Nein, das ist man leider nicht. Und ich glaube, dass hier schon der erste Sargnagel für das sozialistische System des Ostblocks zu finden ist. Die Reaktionen waren geradezu starrsinnig. Und sie bestanden in drastischen Strafen gegen die sogenannten Systemkritiker. Und damit nicht genug, denn die Sowjetunion wollte nach dem Prager Frühling ein für alle Mal klarstellen, dass es keinem sozialistischen Land gelingen werde, aus dem Verband des Warschauer Paktes auszuscheren. Der damalige sowjetische Regierungschef Leonid Brezhnev verfasste dazu die nach ihm benannte Doktrin, die bis Ende der 80er Jahre Gültigkeit hatte. Und die lautete folgendermaßen: Das sind die gemeinsamen Angelegenheiten aller kommunistischen und Arbeiterparteien und aller durch Bündnis, durch Zusammenarbeit und Freundschaft vereinten Staaten. Und weiter heißt es dann im Text: Das sind die gemeinsamen Angelegenheiten unserer Staaten, die sich im Warschauer Pakt vereinigt haben, um ihre Unabhängigkeit, den Frieden und die Sicherheit in Europa zu gewährleisten, um eine unüberwindliche Schranke gegen die imperialistischen Kräfte der Aggression und der Revanche aufzurichten. Im Klartext, ein Ausscheren aus dem sozialistischen Lager wird nicht geduldet.
Damit wollte man das nach dem Prager Frühling ein für alle Mal regeln. Musste man das dann auch nach dem Prager Frühling, also diese Brezhnev-Doktrin, nochmal anwenden?
Also man kann sagen, eigentlich ja und auch eigentlich nein. Also in Polen gab es ja im Sommer 1980 Streiks der damals noch illegalen Gewerkschaft Solidarność. Es hat dann eine Sitzung der Staaten des Warschauer Paktes gegeben. gegeben, bei der im Dezember 1980 offenbar ernsthaft erwogen wurde, in Polen einzumarschieren. Davon hat angeblich der damalige Papst Johannes Paul II., der ja Pole war, Wind bekommen. Und er hat einen Brief an Breschniew geschrieben und davor gewarnt, in seine polnische Heimat einzumarschieren. Und angeblich soll er in diesem Brief damit gedroht haben, für den Fall des Einmarsches der Truppen des Warschauer Paktes selbst nach Polen zu kommen. Und auf einen Papst zu schießen, das wollten sie dann eben doch nicht. Jedenfalls gab es keinen Einmarsch.
Hatte diese Doktrin irgendwann mal ein Ende?
Sie endete mit der sogenannten, halte ich fest, Sinatra-Doktrin, und zwar im Oktober 1989. Damals war Staatschef Michael Gorbatschow. Er war in Finnland zu einem Besuch und unterschrieb mit dem finnischen Präsidenten Koivisto eine Erklärung, in der beide Seiten versicherten, dass keine Gewaltanwendung gerechtfertigt sei, weder gegen ein Land des eigenen noch des anderen Lagers. Diese Erklärung galt also weltweit. Ein Pressesprecher der sowjetischen Regierung erklärte anschließend den Journalisten, Gorbatschow habe die Sinatra-Doktrin ausgegeben. Zitat: Sie kennen doch den Sinatra-Song I Did It My Way, sagte damals Gennady Gerasimov, und dann fuhr er fort: Polen und Ungarn arbeiten nun auf ihre Weise. Ich denke, die Brezhnev-Doktrin ist tot. Zitat Ende. Und das war sie auch.
Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova. Wir haben es ja hier am Anfang der Sendung schon mal skizziert, aber die Frage muss jetzt nochmal bitteschön genau und vertieft geklärt werden, nämlich was war das eigentlich, der Prager Frühling? Und was genau wurde da vom Warschauer Pakt letzten Endes auch niedergeschlagen? Das besprechen wir mit Martin Schulze-Wessel von der LMU München. Er hat gerade erst ein Buch geschrieben mit dem eindeutigen Titel Der Prager Frühling. Tag, Herr Schulze-Wessel.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Wer wollte denn damals was im Prager Frühling? Worum ging es?
Ja, es gab verschiedene Leute, die Verschiedenes wollten. Der Prager Frühling war zunächst mal eine Reform von oben, die von der Kommunistischen Partei kam. Es gab einen Machtwechsel an der Spitze der Partei im Januar 1968 von Antonín Novotný, dem alten Mann, zu Alexander Dubček, dem neuen Mann, der dann zu einer Ikone des Prager Frühlings wurde. Der trat jetzt aber nicht mit einem 10-Punkte-Programm an die Öffentlichkeit, sondern ließ sich 2 Monate Zeit, bis er ein ausgefeiltes Aktionsprogramm vorlegte, in dem verschiedene Reformkräfte aus der Wirtschaftspolitik, aber auch aus dem Bereich Ideologie, aus dem Bereich Staat und Recht ihre Vorstellungen formulierten. Und das war dann der Start eines Reformprogramms, das dann von der Öffentlichkeit aufgegriffen wurde und zu einer fast revolutionären Situation führte.
Das war der Prager Frühling von oben, wie Sie es ja gerade nannten. Wie sah denn der von unten aus?
Ja, der von unten begann eigentlich sogar etwas eher als die Reform von oben. Es gab einen Schriftstellerkongress schon 1967, auf dem ganz unerhörte Worte, also scharfe Kritik an der Partei fielen. Dann gab es Studenten, die auch schon 1967 demonstrierten mit dem Slogan »Wir wollen mehr Licht«. Das bezog sich zunächst einmal auf die Situation in den Wohnheimen, wo die Elektrizität immer wieder ausfiel. Aber es hatte natürlich auch eine metaphorische Bedeutung. Wir wollen mehr Aufklärung, hieß das auch. Und aus diesen verschiedenen Quellen entstand dann eben der Prager Frühling als ein Projekt von unten. Und als im März 1968 die Zensur aufgehoben wurde, kam es tatsächlich zu einer explosionsartigen Entwicklung der Öffentlichkeit.
Jetzt sprechen wir vom Prager Frühling von unten, aber was haben denn eigentlich so die Tschechen und Slowaken, ich sag mal, ohne sozialistisch-volkswirtschaftlichen Grundkurs damals so gedacht? Bisher sprachen wir von Studenten, viele Intellektuelle, aber war der Prager Frühling auch breitentauglich?
Ja, durchaus. Also Sie fragten ja nach den Tschechen und Slowaken. Das ist gut gesagt, weil die Tschechen und Slowaken durchaus unterschiedliche Vorstellungen hatten. Den Slowaken ging es nicht zuletzt auch um Gleichberechtigung im gemeinsamen Staat. Für die Tschechen war das eine akzeptable Forderung, die aber keine besondere Bedeutung für sie hatte. Für sie stand die Demokratisierung des gemeinsamen Staates im Vordergrund.
Jetzt gab es ja in Prag, das haben wir eben von Bedřich Hanisch gehört, der 1968 dabei war, da gab es schon so ein Gefühl, dass vielleicht irgendeiner dieser Wünsche, die Sie jetzt auch skizziert haben, Herr Schulze-Wessel, dass etwas davon wahr werden könnte, dass Reformen kommen werden im Sozialismus. Große Hoffnung auch in Dubček. War da was dran oder war das mit Moskau damals im Grunde doch eigentlich alles undenkbar?
Naja, es kam ja auch etwas. Also die Aufhebung der Zensur war ein Faktum, nicht? Also es hat sich das Leben der Tschechen und Slowaken hat sich im Jahr 1968 dramatisch geändert. Viele andere Reformen, vor allen Dingen die Wirtschaftsreformen, hätten einen längeren Anlauf benötigt. Auch die Einführung von Demokratie mit Gewaltenteilung war von heute auf morgen nicht zu machen. Also in der Hinsicht ist im Prager Frühling vieles geplant, aber wenig realisiert worden.
Und wäre das mit Moskau im Rücken überhaupt machbar gewesen?
Ja, das ist eine offene Frage, die man nach der Invasion natürlich nicht mehr beantworten kann. Für Moskau war klar, dass es weiterhin eine führende Rolle der Kommunistischen Partei geben musste. Das war das Wort, was Moskau ständig im Munde führte. Also es wäre keine vollgültige Demokratisierung möglich gewesen mit Wahlen und der Möglichkeit, dass eine andere neue Partei die Macht übernimmt. Da waren die Grenzen bei Moskau.
Aber wenn ich jetzt hier gerade schon mal hätte Fahrradkette gespielt habe, hätten die Sowjets die Leute in Prag einfach machen lassen, auch Dubček einfach machen lassen, hätte das dann damals, vielleicht 20 Jahre bevor es dann tatsächlich so war, schon den Ostblock gesprengt?
Das Politbüro in Moskau und namentlich Brezhnev haben zu keinem Zeitpunkt Dubček einfach machen lassen. Sie haben sofort eingehakt, haben zu sehr frühem Zeitpunkt gewarnt, dass das Ganze in eine, wie Sie sagten, konterrevolutionäre Richtung führen würde. Aber man muss auch sehen, dass die Entscheidung zur Intervention für die Sowjetunion mit enormen Kosten verbunden war. Also die Attraktivität des Kommunismus, die in den 60er Jahren ja in Westeuropa, wenn man an Italien oder Frankreich mit ihren starken kommunistischen Parteien denkt, durchaus gegeben war, die war mit einem Schlag weg nach der Invasion. Und Dubčeks Kalkül war, dass die Kosten für Moskau zu hoch sein würden für die Invasion. Und in dem Punkt hat er sich eben geirrt.
Martin Schulze-Wessel von der LMU München hat ein Buch geschrieben über diesen Prager Frühling und es heißt Der Prager Frühling und gerade war er bei uns zu Gast in Eine Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Schulze-Wessel.
Sehr gerne, Herr Dichmann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Bedřich Hanisch, für den ist der Prager Frühling natürlich schon 50 Jahre her. Aber ihr habt vorhin gehört hier in Eine Stunde History, wie wach die Erinnerung an all das noch in ihm ist. Und daher schauen wir doch mal, wie in dieser Stadt das eigentlich noch alles nachwirkt. Mit unserem Korrespondenten vor Ort in Prag, mit Peter Lange. Hallo Herr Lange.
Hallo, grüß euch.
Gibt es denn irgendwie Denkmäler, Panzerspuren, Zeitzeugengespräche? Passiert irgendetwas heute in Prag?
Also ein zentrales Denkmal zur Erinnerung gibt es nicht. Ich habe mal danach gefragt, weil ich das eigentlich erwartet hatte. Und ja, da wurde mir gesagt, nee, ein zentrales Denkmal für die Opfer des Prager Frühlings, das gibt es nicht. Es gibt dezentral an den damaligen Schauplätzen kleine Mahnmale. Das Wichtigste in Prag hier vor dem Rundfunkgebäude. Bei der Besetzung damals sind ja 15 Menschen getötet worden und dort finden auch jedes Jahr am 20. August Kranzniederlegungen von Honoratioren statt. In Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, Dubček, Alexander Dubček war ja Slowake, da gibt es ein Dubček-Denkmal und die haben auch Grund dazu, denn die Neugliederung der Tschechoslowakei damals in zwei föderale Teilstaaten, das war eigentlich der einzig bleibende Erfolg dieses Prager Frühlings.
Wenn wir jetzt schon beim Personal waren, wie sieht es denn aus mit Alexander Dubček in Tschechien und in Prag? Kann man da mit dem noch was anfangen?
Also das hängt ganz stark davon ab, was die jungen Leute über den Prager Frühling wissen und wie die Eltern dazu standen. Also Peter Pitta, das ist einer der Akteure von damals, inzwischen hoch in den 70ern, der lehrt an der Karlsuni und der hat mir gesagt, also Studierende hier wissen wenig bis nichts über den Prager Frühling. Das sei aber auch kein Wunder, er lehrt an der juristischen Fakultät und die Studis dort, die kommen in der Regel aus Familien, die damals eher systemnah waren. Und da hat er also großen Nachholbedarf im Erzählen und Erklären.
Und dann sage ich mal so ideell, ideengeschichtlich, wie man dann ja auch gerne sagt, Sozialismus mit menschlichem Antlitz, diese freiheitlichen Ideen von damals. Kann man damit in Tschechien 2018 was anfangen?
Eigentlich eher wenig. Also Alexander Dubček ist zwar 1989 während der Samtenen Revolution neben Václav Havel gestanden. Das war ein Theatermann mit auch Sinn für Inszenierung. Und Dubček war ja eine Symbolfigur. Und damit hat man auch diese Verbindung zu 68 markiert. Aber die Zeit war damals darüber hinweggegangen. Das Leitbild der Tschechen und der Slowaken, die damals auf die Straße gegangen sind, war eher die liberale Erste Republik, also eine Demokratie mit sozialer Marktwirtschaft. Insofern gibt es große Enttäuschung hinterher bei vielen jetzt, dass die Privatisierung und die Globalisierung doch zu einer Art von rücksichtslosen Kapitalismus geführt haben. Den hat man auch nicht so gewollt. Und deswegen gibt es bei den Akteuren von 89 auch eine gewisse Resignation. Aber der Sozialismus mit menschlichem Gesicht, der stand 89 schon nicht mehr zur Debatte. Mhm.
Jetzt endete der Prager Frühling mit dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen, russische Panzer in Prag. Und da kommen wir zu einem heiklen Thema. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis der Tschechen heute zu Moskau?
Ja, das ist eine gespaltene Gesellschaft in vielerlei Weise und in dieser Hinsicht eben auch. Der liberale Teil zählt auf eine feste Einbindung in den Westen, in die EU und in die NATO. Es gibt aber rechtsradikale und linke Populisten, die wollen raus aus NATO und EU. Es gibt eine Sonderrolle, die der Präsident spielt, Miloš Zeman. Den sehen viele als einen Agenten Putins. Und es fällt schon auf, dass er einerseits Kritiker sehr hart angeht, also eines Präsidenten eigentlich unwürdig, aber gegenüber Putin hat er sich zuweilen so servil verhalten, dass es dem schon unangenehm war. Also Zeman will die Verankerung in den Westen zumindest so weit lockern, dass Tschechien den gleichen Abstand in beide Richtungen hat. Und das ist eine der Streitfragen, die diese Gesellschaft ziemlich genau in der Mitte spaltet.
Jetzt haben wir ja auch bald den Stichtag des Einmarschs der Warschauer Pakttruppen, den 21. August. Wird denn da nochmal konkret irgendwas passieren in Prag oder wird der Tag einfach so dahin streichen?
Also es gibt keine zentrale staatliche Gedenkfeier. Es gab einen Gedenkakt im Januar zum Jahrestag der Ernennung von Alexander Dubček als KP-Chef. Bei diesem Gedenkakt hat Miloš Zeman Dubček als einen Schwächling bezeichnet. Oha. Die slowakische Regierung, die auch dagegen war, die war not amused. Also es wird keine zentrale staatliche Gedenkfeier jetzt im August geben. Dafür aber viele kleinere Veranstaltungen von Institutionen, sagen wir mal der Zivilgesellschaft, die größte Veranstaltung vom Tschechischen Rundfunk auf dem Wenzelsplatz. Vielleicht ist das auch besser im Moment, denn die jetzige politische Situation, die holt sozusagen den 68 wieder hervor mit einem Ministerpräsidenten, der ja als Außenhandelsmitarbeiter an die Stasi berichtet hat, der jetzt auch die Kommunisten wieder an die Macht zurückholt durch sein Tolerierungsmodell, weil er sie als Mehrheitsbeschaffer braucht. Also wenn da jetzt auf einer zentralen Gedenkfeier einer von denen auftreten würde, die würden vermutlich ausgepfiffen werden. Es ist für viele ein Unding, dass die Kommunisten, die den Prager Frühling immer noch so betrachten als ein Experiment, das leider außer Kontrolle geraten ist und damit auch die Okkupation indirekt rechtfertigen, dass die jetzt wieder Zugriff auf die Macht haben.
Klingt mir ein bisschen so, als könnte Prag 2018 auch nochmal einen Frühling gebrauchen.
Diese Gesellschaft ist mit diesem Prager Frühling noch nicht fertig, mit ihrer gesamten Vergangenheit noch nicht. Und das wird noch eine Weile dauern. Und erst wenn man irgendwie einen Konsens darüber hat, wie man diesen Prager Frühling einzuordnen hat, dann kann man daraus auf tragfähigere Fundamente bauen, was man in Zukunft eigentlich machen will. Aber so weit sind die Tschechen noch nicht. Die Täter von damals sind zum Teil noch am Leben, die Mitläufer sind am Leben, die Dissidenten sind noch am Leben und die ringen halt immer noch um die Deutungshoheit dieses Ereignisses. Und das strahlt in die gegenwärtige Politik aus und das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Peter Lange, unser Korrespondent in Prag über den Prager Frühling, 50 Jahre später. Danke Ihnen.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1968, vor 50 Jahren, da wollten die Tschechen mehr Freiheit und einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. War unser Thema heute in eine Stunde History. Matthias, 2018 jetzt, ne? Ist die Tschechische Republik Teil der Europäischen Union und ein völlig anderer Staat. Das ist völlig klar. Aber wie viel Anteil hat an diesem neuen Staat vielleicht der Prager Frühling?
Naja, das ist natürlich sehr schwer zu sagen, aber ich finde, dass die Aufstände im ehemaligen Ostblock, und zwar alle, dazu beigetragen haben, das System von innen her zu destabilisieren. Aus der Sicht der damaligen Machthaber war allein die Vorstellung, es könnte wieder zu so etwas wie dem 17. Juni in Ost-Berlin oder eben dem Prager Frühling im Sommer 1968 kommen, Anlass zu Albträumen. Insofern waren die immer wieder aufkommenden Unruhen Hinweise auf eine latente Unzufriedenheit, die irgendwann so groß war, dass man sie nicht mehr kanalisieren oder unterdrücken konnte, ohne wirklich ein regelrechtes Blutbad anzurichten. Diese Erkenntnis hatte offenbar Michael Gorbatschow, der den sozialistischen Bruderstaaten eben die Freiheit einräumte, einen eigenen Weg zu einer, wie er wirklich gehofft hat, gerechten sozialistischen Gesellschaft zu finden. Was er nicht ahnte, war, dass er damit das gesamte System ins Wanken und schließlich auch zum Einsturz brachte, weil die Bruderstaaten alles wollten, nur keine sozialistische Gesellschaft mehr.
Wir haben das schon mal in der Sendung über Karl Marx thematisiert, aber auch jetzt nochmal die Frage, ist damit das Projekt Sozialismus oder das Projekt eines sozialistischen Staates wirklich vom Tisch? Ist es untergegangen?
Naja, also wer weiß das schon. Aber ich glaube, man findet kaum jemanden, der damals in der DDR oder in Polen gelebt hat und der sich heute nach den damaligen Verhältnissen zurücksehnt. Insofern glaube ich nicht an ein Revival. Sehen wir uns aber mal um und erkennen, unter welchen Umständen Millionen von Menschen heute leben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass viele von ihnen wieder auf ein politisches System hoffen, das vorgibt, eine sozialistische Gesellschaft zu schaffen, in der es gerecht und gleich zugeht, in der jeder das Recht auf Bildung und den Zugang zu Schulen und Universitäten hat und, und. Insofern ist das, glaube ich zumindest, der Sozialismus bei jenen noch populär, die meinen, in einem anderen politischen System keine Chance zu haben. Die Tragik für diese Menschen besteht darin, dass sie in ihrer Hoffnung bisher immer enttäuscht worden sind, wie jüngst in Venezuela. Dort war die Gesellschaft nach der Bolivarischen Revolution unter Präsident Hugo Chavez 1998 sozialistisch organisiert worden. 20 Jahre später stellte ein Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte das totale Scheitern dieses Versuchs fest, denn zum Jahresende 2017 zählte der Bericht 1,3 Millionen unterernährte Menschen in Venezuela. Drastischer kann ein System nicht scheitern.
Der Sozialismus, der soll uns gewisserweise nächste Woche trotzdem auch nochmal beschäftigen in einer Stunde History. Matthias, danke bis hierhin für heute. Das war's nämlich mit der Sendung heute. Nächste Woche geht's dann um den ersten Deutschen im Weltall mit Namen Sigmund Jähn. Und psst, der flog unter sozialistischer Flagge. Ciao, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.